bisschen Nirvana. Ein bisschen Nirvana. Siebte Folge der zweiten Staffel. Heute feiern wir den Chotul-Dütchen-Tag, das Fest der Wunder, an dem Buddha sich mit 6 Lehrern einen Wettbewerb im Wundervollbringen lieferte. Dieses möchten wir uns heute genauer anschauen.
Ja, Tashi Delay. Und herzlich willkommen zurück hier bei Ein bisschen Nirvana, unserem Podcast zu buddhistischen Traditionen und der Grundlagen des Buddhismus. Ja, Tashi Delay, was heißt Tashi Delay, Freddy?
Tashi Delay ist tibetisch und ist so ein Standardgruß, wird gerne als Hallo und Tschüss auch benutzt und heißt so viel wie Glück und Gutes oder ich wünsche dir Glück und ich wünsche dir alles Gute. So.
Und warum sagen wir das heute?
Wir sagen das heute, weil wir heute tatsächlich, während diese Folge läuft, einen der höchsten buddhistischen Feiertage begehen, Chotul-Dütchen, das Fest der Wunder, auch als Buddha-Lampenfest bezeichnet. Genau, und das ist heute 18. März in diesem Jahr. Es ist ja nach dem buddhistischen oder nach dem tibetischen Kalender immer an anderen Tagen, weil der nicht mit unserem westlichen Kalender ganz übereinstimmt, aber in diesem Jahr auf einen Freitag.
Ja, für uns. Ja. Und im tibetischen Kalender immer am ersten Vollmondtag. Ne? So, genau. So ist es gestaffelt. Ja. Dieses Chotul-Dütchen, das ist ja, also ich habe mir da was vorbereitet,
von dem,
was ich weiß. Ist ja der letzte Tag von 15 aufeinanderfolgenden wichtigen Tagen. Ne? Genau. Das heißt, in den letzten 2 Wochen, über die letzten 2 Wochen hat es jetzt schon angefangen.
Ja.
Und heute ist sozusagen der Tag, an dem da der Abschluss gefunden wird.
Genau.
Und in diesen 15 Tagen geht es um 15 verschiedene Wunder des Buddha Shakyamuni,
ja,
die er begangen hat, in Antwort oder in einer Begegnung mit 6 verschiedenen Lehrern.
Ja.
Und ich würde ganz gerne, bevor wir anfangen, darüber zu reden, was man an diesem Feiertag tut, erstmal darüber zu sprechen, was ist da passiert, was ist die Erzählung, was ist die Geschichte hinter diesem Feiertag heute.
Gerne. Also es gibt im tibetischen Buddhismus 4 Feiertage, die mit Buddhas Leben direkt in Verbindung stehen. Im Jahreslauf ist Chotul-Dütchen der erste davon, auch wenn er historisch natürlich nicht der erste ist, denn seine Geburt, das ist auch ein anderer Feiertag, war natürlich vorher, der wird aber immer erst im Sommer gefeiert. Am 15. Tag des ersten Monats im tibetischen Kalender, also der 15. Tag ist immer der Vollmondtag, wird das begangen und das geht darauf zurück, dass als Buddha durch die Gegend, er war ja ein Wandermönch, er hat ja nur die Regenzeit an einem Ort verbracht und ist sonst durch Nordindien gewandert, durch verschiedene Gegenden und hat dort gelehrt mit seinem Gefolge, ist er oft mit auch sehr vielen Mönchen durch die Gegend gewandert. Da kam er irgendwann in ein Königreich in Rajagriha. Das ist in Nordindien, dort herrschte König Bimbisara, der ist eine große Persönlichkeit in der buddhistischen Geschichte, weil er ein großer Gönner auf Buddhas war, der ihm sehr, sehr viel, der ihm Parks zur Verfügung gestellt hat, um dort Klöster für die Regenzeit zu bauen, der ihn viel unterstützt hat, viele Lehrreden auch finanziert hat. Und König Bimbisara hatte einen Bruder, der einer anderen Religion oder einer anderen Philosophie anhing, eines anderen Lehrers. Und da nun aber Buddha dort in dieses Königreich kam, veranstaltete der Bruder König Bimbisaras ein Festmahl für Buddha und für 6 Tirthikas, also 6 Philosophen, die nicht buddhistische Philosophie lehrten, und viele andere Menschen, aber zu dieser deren Ehren war es so. Und als Buddha dort dann ankam bei diesem Festmahl, waren dort einige hohe Plätze, 6 hohe Throne aufgebaut für diese 6 Lehrer und ein etwas kleinerer Thron für Buddha. Und Buddha hatte da erstmal kein Problem mit, aber diese 6 Lehrer, die wollten auf diese Throne steigen und kamen dann nicht hoch. Also sie schafften es nicht. Dann hat sich Buddha dorthin gesetzt und dann konnten diese 6 Lehrer sich immer noch nicht auf diese Throne setzen, sondern nur auf niedere Plätze. Also sie haben es schlicht nicht geschafft, physisch dort hochzukommen. Und das ging dann weiter. Als dann das Essen gebracht wurde, war es damals Tradition, dass man den Gästen vorher noch eine Schale Wasser reicht, dass sie sich den Mund ausspülen können. Und die 6 Lehrer versuchten das zuerst zu machen vor Buddha, weil das mal so eine Hierarchie auch darstellt, wer zuerst anfängt. Und das Wasser kam einfach nicht aus ihren Schalen raus. Buddha hat sich den Mund ausgespült und dann konnten sie es auch machen. Das Gleiche ist beim Essen passiert. Und das Gleiche ist auch dabei passiert, als dann der Gastgeber aufgefordert hat, Unterweisung zu geben. Und jedes Mal ging diese Aufforderung an Buddha. Und Buddha sagte, ich bin nur Gast, lass doch deine Lehrer reden. Und sie haben kein Wort rausgekriegt. Als er dann seine Unterweisung gegeben hat,
konnten sie
danach dann auch wieder sprechen. Aber so ging das. Und das hat die gemäß der Geschichte sehr verärgert. Und sie haben ihm eine Herausforderung zukommen lassen, dass sie mit ihm debattieren wollen und Wunder wirken wollen, und um ihm zu zeigen, dass sie mächtiger sind als er. Und Buddha nahm die zwar an, hat dann aber den Ort verlassen, ist dann weitergezogen und hat das eine ganze Weile gemacht. Also über mehrere Monate ist er dann noch durch Nordindien gewandert. Diese 6 Lehrer sind ihm immer hinterher gewandert und hatten das Gefühl, dass er vor ihm wegläuft, weil er jedes Mal, wenn irgendwo eine Möglichkeit gewesen wäre, dort zur Debatte und zum Wunderwirken zu kommen, hat er gesagt, ja, aber noch nicht jetzt, und ist weitergegangen. Und am ersten Tag des Frühlings, der Frühling fängt im tibetischen Kalender mit dem ersten Tag des ersten Monats an, also Neujahr ist der erste Frühlingstag, das kennen wir auch aus dem chinesischen Kalender zum Beispiel, das ist in der Regel der Frühlings- oder Frühjahrsbeginn, hat er dann gesagt, okay, jetzt können wir debattieren, und dann ging das Ganze über 15 Tage, und es fing in der Regel so an, oder eigentlich an jedem Tag so an, das war dann in Shravasti, auch in Nordindien, wo das Ganze stattfand, dass er zuallererst ein Wunder gewirkt hat, dass alle Anwesenden so in Erstaunen versetzt hat, dass diese anderen 6 Lehrer gar nicht mehr dazu kamen, um was zu machen. Dann hat er danach eine Unterweisung gegeben. Das ging dann 15 Tage lang so, und Chöthö Lütschen bezeichnet dann den 15. Tag, also den letzten Tag dieser Aneinanderreihung von Wundern sozusagen und Lehrreden, denn er hat das immer nur als Aufhängung benutzt, um dann eine Unterweisung zu geben danach. Und genau, nach 15 Tagen war dann Schluss.
Diese Szenerie am Essensbankett mit den ganzen Schwierigkeiten, die diese 6 Lehrer oder Philosophen hatten, was ist die metaphorische Interpretation dahinter? Also für mich klingt das jetzt so, okay, die grundsätzliche Erhebung dieser 6 Lehrer gegenüber des Buddha Shakyamuni, sozusagen irreversibel gemacht, indem man anhand dieser verschiedenen Aspekte, wie zum Beispiel auch das Wasser, was nicht rauskommt aus der Schale, zu sehen, dass er eigentlich die Führungsperson, zumindest aus der buddhistischen Historie, aus der buddhistischen Erzählung, als die Führungsperson dargestellt wird. Ist das, was es im Prinzip darstellen soll?
Nicht so sehr mit seiner Person an sich. Also wir glauben, dass wenn ein Buddha, also ein höchster Nirmanakaya-Buddha, also ein Buddha, der auch als Buddha erkennbar ist, es gibt viele Buddhas, die auch heute in der Welt sind und wirken, aber die erkennen wir nicht als Buddhas, weil sie nicht diese Rolle annehmen, sondern ein Buddha, der in diese Welt geboren wird, der eine königliche Geburt annimmt, der in die Hauslosigkeit zieht, nachdem er einen Kranken, einen Alten, einen Toten und einen Mönch getroffen hat, der dann unter dem Bodhibaum meditiert. Das ist etwas, das kehrt wieder. Das ist Buddha, aber nicht der Erste, der das so gemacht hat. Er wird auch nicht der Letzte sein, der das so gemacht hat. Jemand, der diese 12 Taten eines Buddhas vollbringt, also diesen ganzen Weg zeigt, der also ganz erkennbar ist als Buddha, der wird, so glauben wir, gewisse Qualitäten an sich haben, die von anderen nicht übertroffen werden können, um zu zeigen, dass Buddhaschaft der Sieg über alles ist am Ende. Der Sieg über alles Leid, in dem Fall auch über Stolz. Stolz ist eine Wurzelverblendung, das ist also wir haben 6 Wurzelverblendungen, Unwissenheit, Anhaftung, Hass und so weiter, und eine davon ist dann auch Stolz. Und ein Buddha ist nicht mehr stolz, er hat keinen Stolz mehr für sich, weil er ihn nicht braucht, denn er hat keine Unwissenheit mehr. Und alle Wurzelverblendungen kommen am Ende aus der Unwissenheit raus. Wenn die weg ist, kann der Rest auch nicht mehr kommen. Und somit, für mich zeigt es auch diesen Sieg über die Verblendung letztendlich, über Stolz, über Eitelkeiten, über all diese Dinge. Und gleichzeitig die Inspiration, auch zu zeigen, das ist das, damit kann ich alles Leid, was es gibt, alles Leid, was aus Stolz zum Beispiel passiert, weil Es gibt andere Geschichten, da hat man versucht, Buddha zu töten und hat es nicht geschafft, weil er nicht verletzbar war. Auch das zeigt, er triumphiert über die anderen oder hat triumphiert auch über die anderen Verwendungen. Und wenn ich selber Buddha werde, triumphiere ich auch darüber. Das heißt, das Leid, was aus Hass, aus Abneigung, aus Unwissenheit, aus Stolz und so weiter kommt, das kann mir nichts mehr anhaben, weil ich diesen Geisteszustand nicht mehr habe.
Ist es ein Zufall, dass es 6 große Verwendungen sind und jetzt 10 der Geschichte 6 Lehre?
Das weiß ich nicht. Ja. Das kann natürlich sein, ja, ich weiß es nicht.
Spannende Darstellung, dann ist nochmal zu prüfen. Würde mich nicht wundern.
Ja, möglich wäre es, ja.
So wie häufig, es ist ja aber sehr, sehr metaphorisch, was in der Geschichte und auch in den Bildern passiert. Deswegen wäre das vielleicht eine Recherche für uns beide. Oder für euch. Jetzt hat er endlich mal die Wunder ausgepackt in diesen 15 Tagen.
Ja.
Was kann ich mir darunter vorstellen? Was sind das für Wunder, die er vollbringt? Ist das denn so wie das, was man von Jesus von Nazareth im Christentum kannte, dass er dann irgendwelche Blinden wieder zum Sehen gebracht hat? Oder über welche Wunder sprechen wir hier?
Also von der Größe her deutlich mehr als das, was wir aus der Bibel kennen.
Okay.
Also zum Beispiel hat er am dritten Tag, da gab es dann Essen und er nahm sich Wasser und spülte sich den Mund aus und ließ dieses Wasser dann rauslaufen und aus diesem Wasser entstand ein ganzer See. Ja, solche Sachen. Oder er hat Licht ausgestrahlt und alle Lebewesen, die das Licht erreichte, von ihren Leiden und von ihren Verblendungen gereinigt. Oder er hat an einem Tag, das war dann der 13., also kurz vor dem Schluss, hat er aus jeder Pore seines Körpers Licht ausgestrahlt und auf dem Ende der Lichtstrahlen war ein Lotus und da saß ein Buddha drauf. Oder am 8. Tag zum Beispiel, man nennt das auch das Feuer Vajrapanis, dort hat er im Grunde Vajrapani, ein Bodhisattva, ausgestrahlt, der in Flammen aufging, worauf diese 6 Lehrer flohen. Und am letzten Tag hat er Hunderte und Tausende von Gefäßen, die da standen, von einem Moment auf den nächsten durch reinen Willen mit Essen gefüllt, was jedem, der davon gegessen hat, im Grunde von seinem Leid befreit hat. Solche Dinge. Also es ging nicht immer nur um eine Person, sondern er hat unglaublich große Dinge vollbracht für viele. Und so viel mehr Wunder hat er tatsächlich auch nicht vollbracht in seinem ganzen Leben. Also das war, es gibt vielleicht noch ein paar kleine, aber das war eine Anhäufung bei diesen 15 Tagen. Das hat er so nie wieder gemacht. Mhm. Was ich interessant finde, ist tatsächlich, dass es mit dem Frühling einhergeht. Denn das ist in vielen Kulturen, wenn wir es anthropologisch betrachten, ja oft die Zeit, wo die Welt wieder erwacht, sozusagen, wo man versucht, das neue Jahr zu begrüßen. Ja, wir sind ja sehr komisch hier im Westen, dass wir unser neues Jahr mitten im Winter anfangen. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Es gibt da auch anthropologisch eigentlich kaum Präzedenz für, dass man das mitten im Winter anfängt. Aber das hat ja einen Sinn schon, warum es sonst eigentlich eher im Frühjahr passiert, denn die Landwirtschaft fängt wieder an und so weiter. Und ich denke, wenn man das metaphorisch sehen kann oder symbolisch, wenn man das so sehen möchte, dann kann man das auch durchaus damit hinstellen, dass es eigentlich ein riesengroßes Frühlingsfest ist, das Buddha dadurch eben auch einfach initiiert hat.
Jetzt sind natürlich die 15 verschiedene Wunder eine sehr, sehr übernatürliche Darstellung. Buddhismus an sich als Religion aufgefasst hat ja sehr viele übernatürliche Aspekte einfach an sich.
Ja.
Und die Frage besteht ja immer, was ist metaphorisch, was ist symbolisch gemeint, woran glauben Buddhisten wirklich ernsthaft? Und ich würde ganz gerne wissen, welche Symbolik haben diese 15 Wunder denn, also du hast es jetzt schon angeschnitten, aber genauer jetzt beispielsweise das mit dem Essen, was diejenigen, die das Essen Leid und von der Unwissenheit befreit. Inwiefern nimmt man das im Buddhismus für bare Münze und inwiefern wird daraus eine Geschichte geschürt, die uns einfach zu einer höheren Erkenntnis bringen soll?
Ja. Also für mich ist es passiert. Also für mich steht das außer Frage, dass das tatsächlich passiert ist.
Ja.
Ich denke, dass es da, oder ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Diskrepanz zwischen Ost und West gibt. Mhm. Ich glaube, in Asien wird man diese Dinge eher als wahr auffassen, als das hier in europäisch geprägten Ländern oder bei europäisch geprägten Menschen der Fall ist, weil wir ja so eine ganz starke Tendenz zur Rationalisierung haben.
Ja.
Wir wollen alles rational erklärbar haben. Man darf aber nicht vergessen, den Geist eines Buddhas können wir nicht erklären, denn er ist jenseits unserer Erklärungsmöglichkeiten, denn er befindet sich in der absoluten Wahrheit. Er befindet sich nicht mehr in Samsara, folglich haben wir gar keine Begriffe, um ihn zu erklären. Wir können uns dem also immer nur annähern. Für mich, wie gesagt, ist das stets nicht eigentlich zur Frage, ob das passiert ist oder nicht. Ich bin mir sicher, dass es so war. Aber dennoch glaube ich, dass diese Dinge auch alle einen, auch durchaus einen übertragenen Sinn in sich tragen. Also wenn man sich das anguckt, ich hatte ja ein paar schon genannt, es gab noch ein paar andere, also viel mit Wasser. Ja, es gibt relativ viele Wunder, die er dort verbracht hat, in denen Wasser,
ja.
Seen, Flüsse entstanden sind. Er hat einen Zahnstocher in den Boden gesteckt und es wuchs ein Baum daraus. Und wenn der Wind in den Baum blies, dann war das Rascheln der Blätter war eine Dharma-Unterweisung, die man gehört hat. Das ist auch was sehr häufig vorkommt, was also auch in vielen buddhistischen Texten wird diese Art von Baum immer wieder angesprochen als etwas, was quasi in so einer Art Paradies steht. Aber es hat alles, was damit zu tun, oder vieles davon hat etwas mit zu tun, etwas Vermehrendes. Es gibt Dinge, die zunehmen.
Ja.
Es entsteht etwas, wo vorher nichts war oder wo vorher nur sehr wenig war.
Kongruenz zu dem Frühlingsgedanken.
Kongruenz zu dem Frühlingsgedanken, ja. Genau. Und vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass wir glauben, dass an diesen hohen Feiertagen, an diesen vielen, unsere karmischen Handlungen verstärkt sind. Mhm. Ja, wir sprechen im tibetischen Buddhismus von 10 Millionen Mal.
Mhm.
Sowohl positiv als auch negativ. Also was ich tue, ist so, als hätte ich 10 Millionen Mal getan. Mhm. Das ist aber immer wieder da. Es gibt auch ein Wunder, was er bewirkt hat, dass alle Anwesenden in das Bewusstsein aller anderen schauen konnten. Also deren Beweggründe, deren Leiden, deren Emotionen sehen konnten und folglich die anderen nicht mehr hassen konnten. Weil sie gesehen haben, warum jemand, der vielleicht eigentlich mein Feind ist, warum er so handelt. Weil sie konnten sehen, was in dem vorgeht.
Mitgefühl.
Sie konnten Mitgefühl entwickeln dafür, genau. Und Verständnis, Toleranz für Andersdenken. Also es hat alles schon so einen einenden, mehreren Charakter,
ja.
Was dort passiert ist. Und ich denke, wenn wir eher den Standpunkt einnehmen wollen, dass das metaphorisch ist, was dort passiert ist, was uns ja freigestellt ist, es gibt kein Dogma im Buddhismus, wenn wir das so wollen, dann können wir das tun,
ja.
Dann wäre das was ich mir vorstellen könnte, was man daraus gut mitnehmen kann.
Ja.
Einfach dieses Erwachende. Im wahrsten Sinne, also zum einen natürlich die Natur, aber eben auch dieses Erwachende zu sehen, Dharma kann überall sein.
Mhm.
Es kann in allem sein, ich kann erwachen und so weiter.
Und welche Wirkung hatte diese Erkenntnis des Erwachens für die 6 Lehrer?
Die sind dann auf jeden Fall abgehauen,
ja.
Die 6. Und ich meine, dass sie sich am Ende Buddha angeschlossen haben. Denn damals war das auch so, dass wenn 2 Lehrer in einen Wettstreit gegangen sind, ob der jetzt per Debatte war oder durch Wunder oder durch was auch immer, war es eigentlich so, dass der Unterlegene sich dem Obsiegenden angeschlossen hat und alle Schüler mit ihm.
Mhm.
Ja, das heißt, letztendlich sind alle Menschen, die dort waren, die Anhänger dieser Lehrer waren, auch Buddhas Schüler geworden
danach.
Weil er ganz klar gezeigt hat, seine Lehre ist der 6 anderen überlegen.
Und
das ist auch nochmal was man vielleicht auch sehen muss. Im Westen haben wir Religionskriege. Die gibt es in der Form in Asien nicht. Es gibt natürlich religiöse Spannungen. Es gibt nicht nur heute, wenn wir das sehen, zum Beispiel in Myanmar, wo ja wahrscheinlich ein Genozid durch die buddhistische Mehrheit an einer muslimischen Minderheit begangen wurde. Das existiert gar nicht. Das kommt vor. Das sind alles Menschen. Es gibt also Hass, es gibt Überheblichkeiten und so weiter. Es gibt Eitelkeiten, es gibt Ich, Stolz und so weiter. Buddha sagt zum Beispiel auch, eine der Arten von Stolz ist es, sich selbst, seine Familie oder sein Land zu überhöhen. Das ist eine Form von Stolz. Also Nationalismus würden wir das heute nennen oder eben auch Nationalismus, der sich vielleicht, also Nation kann ja zum einen ein Land heißen, aber auch ein Volk. Und in vielen Völkerstaaten muss eine Nation nicht zwingend das ganze Volk sein, sondern es kann auch ein Teil der Bevölkerung sein, die eben zu einer bestimmten Volksklasse oder also einem bestimmten Volksstamm gehört. Und natürlich gibt es das, aber in dem Sinne, wie wir das im Westen kennen, dass also gezielt quasi, wenn wir uns die christliche Geschichte haben, angucken, ein fortlaufender Genozid an Muslimen begangen wurde, der sich über Jahrhunderte erstreckte und auch andersrum, den haben wir so in der Form in Asien nicht.
Ja, und der Unterschied jetzt in Anknüpfung mit dieser Geschichte, mit diesen Lehrern, wirkt es für mich so, als wäre es, wenn man in religiösen Konflikten oder Diskursen zwischen zwei verschiedenen spirituellen Denk- oder Glaubensrichtungen zwischeneinander interagiert, wirkt es für mich dort, im Buddhismus, das habe ich schon angeschnitten, geht es ja ganz viel um Debatte beispielsweise. Ja. Es wirkt immer so, als würde man wirklich in einen offenen Diskurs gehen, um sich gegenseitig vielleicht zu überzeugen, ohne missionarisch wirken zu wollen, aber und dann auch zu schauen, ah, okay, ich wurde überzeugt und schließe mich denen an, während das andere halt diese dogmatischen Reibereien sind. Ne?
Genau, also genau da wollte ich nämlich jetzt hin mit der Ausführung. Ich habe ja dieses Wort Tathagata benutzt. Tathagata ist, das wird im Buddhismus benutzt, auf Tibetisch nun Mundekpa, das bezeichnet jemanden, der eine nicht-buddhistische Philosophie vertritt. Mudek, in dem Begriff Mudekpa. Mudek heißt, ist im Grunde so ein Stein, der an einem Bach liegt, der so in so einem Stepstone, also der letzte Schritt, wo es dann danach ins Wasser geht. Also in diesem Begriff steckt schon drin, dass wir nicht davon ausgehen, dass ein richtiger Gelehrter zwingend etwas Schlechtes lehrt. Ja? Nur er lehrt nicht den mittleren Weg Buddhas. Dennoch kann diese Lehre trotzdem ein Sprungbrett, sage ich mal, sein, um über einen Fluss zu kommen. Das ist durchaus möglich.
Ja.
Und das steckt in diesem Begriff Mudekpa Tathagata auch mit drin. Es ist jemand, der die Wahrheit sucht. Er sucht sie auf eine Art und Weise, die wir nicht tun, wie wir es nicht tun. Also er bewegt sich, also eine Übersetzung ist auch oft ein Extremist, aber nicht im Sinne von religiöser Fanatiker, Terrorist, sondern im Sinne von, er bewegt sich entweder im Eternalismus, also er geht davon aus, dass es eine Seele gibt oder dass es etwas Permanentes gibt in mir und versucht, das zu befreien. Oder er geht davon aus, dass am Ende nihilistisch eh nichts da ist. Mhm. Und während der Buddhismus den mittleren Weg dazwischen wählt. Das ist ein Tathagata. Das ist jemand, der grundsätzlich Befreiung erlangen will, der nur einen anderen Weg sucht. Und da sein Ziel Befreiung ist, ist es durchaus nicht unüblich gewesen, gerade im alten Indien, dass die bei Debatten sich gegenseitig überzeugt haben. Und wenn ich mit allem, was ich glaube und mit allem, was ich herausgefunden habe in meiner Praxis, von jemand anders überzeugt werde, dann muss der folglich näher dran sein als ich. Also folge ich dem natürlich.
Ja.
Ja, also dieses...
Es ist ein Austesten. Ich bringe das rein, was ich habe und was ich verstehe und wovon ich überzeugt bin.
Ja.
Und gehe aber offen in die Diskussion mit der Offenheit zu sagen, überzeug mich.
Genau.
Und dann aber nicht die Arroganz zu haben, er oder sie hat mich überzeugt, aber ich möchte trotzdem bei meinem egoistischen, bei der Anhaftung meiner, damit wir haben ja auch über Vergänglichkeit und solche Sachen schon gesprochen, dass auch eine innere Einstellung, das war beim Thema Veränderung ganz groß der Fall, dass eine innere Einstellung auch endlich ist und auch verändert werden darf und dass ich dann, wenn ich mit allem reingehe, was ich habe, überzeugt werde, dann auch den Anstand fast schon zu besitzen, zu sagen, okay, ich lasse mich von dir weitertragen.
Genau.
Ich gehe mit deiner Hilfe auf eine weitere Stufe.
Genau. Genau, und das ist halt ganz wichtig, das immer zu sehen. Ja, das ist der Unterschied zu den monotheistischen Religionen, die gerne mit Gewalt überzeugt in Anführungsstrichen haben. Ja, wo es ja oft, wenn wir uns die Kolonialisierung Amerikas anschauen, da war es vollkommen egal, was die Leute geglaubt haben, solange sie gesagt haben, sie sind jetzt Christen.
Mhm.
Ja, also es ging rein darum, Leute hinter sich zu haben, die formell Christen sind. Weil dann können sie Steuern zahlen an die Kirche. Und das ist eben im Buddhismus und in Asien, in den asiatischen Religionen häufig nicht der Fall gewesen, sondern es ging wirklich genau darum, ich möchte weiterkommen, wenn jemand anders ist. Also wenn du näher dran bist als ich, dann wäre ich doch blöd, wenn ich auf meinem Weg bleibe, wenn ich feststelle, dass dein Weg besser ist als meiner. Also ändere ich meinen Weg und komme zu dir rüber. Also eigentlich das, was wir heute als Wissenschaftlichkeit bezeichnen. Ja, ich habe einen Professor gehabt, der hat jahrelang eine Syntaxtheorie vertreten in der Germanistik, die als falsch herausgestellt hat. Und dann hat er halt nach 10 Jahren gemerkt, er kommt damit nicht weiter, es gibt eine bessere, und dann hat er halt seine Theorie über Haufen geworfen und hat sich der neuen angeschlossen.
Empirische Grundlage.
Empirische Grundlage. Es war nachweislich, konnte seine das nicht so gut erklären wie eine andere, folglich hat er sich der anderen angeschlossen. Das ist ja letztendlich das, was wir im Westen als Wissenschaftlichkeit bezeichnen. Ja. Natürlich sind da Eitelkeiten dabei, klar, ganz klar. Das war bei diesen 6 Lehrern auch der Fall. Denen ging es natürlich darum, Buddha zu besiegen, nicht irgendjemand, sondern sie wollten Buddha besiegen, den bekanntesten Lehrer in der Zeit. Sie haben es nicht geschafft, aber das war ihr Ziel. Wäre er jemand anders gewesen, wäre es vielleicht nie zu dieser Herausforderung gekommen, wenn er nicht so bekannt und so wichtig gewesen wäre. Also da ging natürlich, oder mit Sicherheit auch so ein Prestigespeckel einfach mit einher. Aber ja, am Ende hat Buddha gewonnen.
Und wir feiern ja diesen Chöturduchen-Tag am 15. am letzten Tag.
Ja.
Ist es einfach nur sozusagen der Abschluss dieser 15 Tage und deswegen ist es nochmal ein besonderer Tag? Oder ist an diesem Tag des 15. Wunders nochmal etwas passiert, was ganz besondere Signifikanz für die buddhistische Tradition
hat? Nee, es ist tatsächlich der Abschluss des Ganzen. Es ist, ich hatte das ja schon mal gesagt, auch als Butterlampenfest bekannt. Das ist ein Tag, an dem im tibetischen Kulturkreis traditionell Lichtdarbringungen gemacht werden. Dadurch, dass es dort wenig Wachs und sowas gab, hat man das in der Regel mit geklärter Butter.
Jagdbutter habe ich sogar
gelesen. Jagdbutter, genau. Also Jagd sind so Hochlandrinder quasi, wobei Jagd im Tibetischen nur das männliche Rind bezeichnet. Die Weibchen heißen Dri. Also im Grunde, wenn du einen Tibeter nach Jagdmilch fragst, dann guckt er dich komisch an.
Es muss die Butter sein.
Es muss die Butter sein. Weil
also was ganz Unanständiges gemacht.
Genau. Ja, und darum ist auch in tibetischen Texten heißt es dann immer, oder in dem erzählt wird, dann die. Dann ist und, also Jag und die. Ja, das ist die Bezeichnung für diese
Spezies
Rinder. Genau. Und das ist halt, wir sagen aber Jag, nehmen das als Oberbegriff für beide Geschlechter. Aber letztendlich kann man auch andere, könnte man heute natürlich auch elektrische Lichter anzünden oder sonst was, weil Methoden haben sich natürlich geändert und wir haben auch andere Möglichkeiten. Und das ist eben auch noch so, dass in der Gelug-Tradition das auch der letzte Tag des Nyingma Chenmo ist. Nyingma Chenmo ist das große Gebetsfest. Es beginnt mit Neujahr, also es geht im Grunde genau diese 15 Tage ab. Traditionell heute kann es auch sein, dass es nur die letzten 5 Tage macht oder nur die letzten 7 Tage oder so, aber zu Jetsong Karpas Zeiten, der die Gelug-Tradition gegründet hat, waren das wirklich diese 15 Tage und der 15. Tag, dann war die Kulmination des Ganzen an Chöturduchen, der letzte Tag des Nyingma Chenmo, wo in den großen Klosteruniversitäten durch den ganzen Tag Rituale durchgeführt wurden, Pujas gebetet wurden, die Laien gekommen sind und Darbringungen gemacht haben, man sehr viel gutes Karma ansammeln konnte über die ganzen 15 Tage. Und der letzte Tag war dann der größte, es war dann quasi ein Staatsfeiertag in Tibet. Das war ein Riesending.
Ja.
Und auch heute ist es noch so, dass heute in Asien diese Gebete gerade stattfinden für diese, für das große, den Abschluss des Nyingma Chenmo an Chöturduchen.
Und während dieser 15 Tage gibt es da auch, also in Bezug auf diese, auf die Wunder, die Buddha verbracht hat, gibt es da auch irgendwelche, ich stelle mir irgendwelche Schauspiele vor oder so?
Also jetzt nicht zwingend. Es gibt ja diese Chan-Tänze zum Beispiel, mit denen gerne bestimmte Szenen nachgespielt werden. Sowas gibt es sicherlich auch irgendwo. Also Bhutan hat da ganz viele. Ich wette, die haben auch dafür Tänze.
Ja.
Aber der Fokus liegt schon auf den religiösen Aktivitäten, auf den Traditionen, klar, Gebeten und so weiter.
Ja. Nun haben wir heute den Tag. Wie sieht es bei dir aus? Wie gehst du diesen Tag? Wie können wir das am besten generell vielleicht? Wir haben ja in Folge 9 der ersten Staffel schon drüber gesprochen, ne? Was kann man machen, um auch hier im Westen, hier beispielsweise in Deutschland, wir haben es ja in Berlin vielleicht noch ein bisschen besser, bestimmte buddhistische Feiertage trotzdem begehen und feiern.
Ja.
Wie sieht es bei dir aus?
Also was ich grundsätzlich versuche an diesen Feiertagen zu machen, ist, dass ich ein bisschen schmücke. In der Regel hänge ich mit meinem Sohn zusammen Gebetsfahnen auf dem Garten. Dann meistens am Tag davor schon Lichter. Wir haben Lichterketten und so, die wir dann anmachen können. Und was ich auch generell gerne mache, das hatte ich, glaube ich, in der Folge damals auch schon gesagt, ist, dass es ein schönes Essen gibt, also auch ein, vielleicht ein bisschen feierliches Essen, ja, vielleicht mit ein, zwei Gängen mehr,
ja,
also dass man das schon würdigt. Mhm. Mein Sohn, der ist ja noch sehr klein, der ist 3 Jahre alt, dem erzähle ich auch gern Geschichten zu der, an dem Tag dann, also buddhistische Geschichten.
Ja.
Also gerade hier bietet sich das natürlich an, die Lebensgeschichte Buddhas dann auch rauszunehmen.
Und die Wunder vielleicht auch ein bisschen auszuschmücken.
Die Wunder ein bisschen auszuschmücken. Mhm. Es gibt bei YouTube, gibt es Cartoons dazu, die man sich angucken kann. Die sind dann meistens englischsprachig. Das ist jetzt bei meinem Sohn nicht das Problem, weil der zweisprachig aufwächst. Aber wenn die Kinder natürlich nur deutschsprachig sind, kann das ein bisschen schwierig sein. Mhm. Aber das ist natürlich auch was generell, was sich vielleicht auch ändern sollte, dass wir dort ein bisschen uns die Tradition auch zu eigen machen. Und ich denke, was in diesem Jahr ganz wichtig ist, wir haben einen unglaublichen Flüchtlingszustrom nach Deutschland oder nach generell Europa, aber eben auch nach Deutschland. Ich denke, das ist ein Fest, was ganz besonders dem Geben gewidmet ist, dem Darbringen. Wir haben das gesehen, der letzte Tag, 15. Tag, da hat Buddha Essen dargebracht. Ich finde das ein wunderschönes Ding für dieses Jahr, das vielleicht auch zu übertragen, dass wir sagen, wir haben Menschen, die sind in unglaublicher Not momentan. Das müssen ja nicht nur ukrainische Flüchtlinge sein. Ja, also die Mama meines Sohnes arbeitet in einer Obdachlosenunterkunft und diese Obdachlosenunterkunft hat einen Aufnahmestopp verfügt, um Flüchtlinge aufzunehmen. Das heißt, andere Menschen, die diese Unterkunft brauchen, können da gerade gar nicht mehr rein, weil sie eben immer mehr Flüchtlinge haben. Das heißt, es müssen gar nicht Flüchtlinge sein. Ich kann mir ja auch andere Menschen nehmen, die vielleicht obdachlos sind. Ich denke, es wäre eine wunderschöne Sache, gerade heute rauszugehen und vielleicht Essen zu verteilen an Menschen, die Schwierigkeiten haben. Das können auch Menschen ja sein, die vielleicht trotzdem dann zu Hause haben, aber einfach nicht so viel Geld haben. Mhm. Was ich gerne mache, mal gucken, vielleicht mache ich das nachher auch noch, dass ich einen Kuchen backe an solchen Tagen und dann den Kuchen verteile.
Ja.
Ja, ich schneide mir ein paar Stücken ab, behalte die zu Hause und den Rest verteile ich in der Nachbarschaft. Ich glaube, das sind ganz tolle Sachen, womit man einfach zeigen kann. Man muss ja nicht erzählen, hey, heute ist ein buddhistischer Feiertag, du kriegst Essen. Einfach machen.
Ja.
Weil meinem Karma ist es egal, aber es wird 10 Millionenfach verstärkt heute. Da können wir für uns und für andere einfach was Gutes tun. Und wir müssen ja diese Dinge auch nicht tun, damit wir tolles Karma ansammeln. Aber wir sammeln es eh an damit und können das dann wieder nutzen, um zu sagen, dieses Karma widme ich meiner Bruderschaft oder das widme ich meinem Nirvana, damit ich weiß, okay, da führt es hin. Ich verbrauche das nicht vorher. Ich wünsche mir, dass ich das dafür verbrauche, das zu erreichen. Und ich glaube, dass das definitiv auf uns auch einen Effekt haben wird.
Wunderbar.
Das ist mein Vorsatz für dieses Jahr.
Ja, sehr schön. Gut. Dann werde ich noch ein bisschen bleiben, bis du den Kuchen gebacken hast.
Alles klar.
ja, vielen Dank für diese interessante Ausführung zu einem weiteren Feiertag. Wir werden schauen, dass wir auch häufiger an weiteren Feiertagen natürlich das alles immer auch so ein bisschen aufarbeiten können, dass wir auch die buddhistischen Traditionen, die du ja auch viel besser kennst als ich, einfach nochmal ein bisschen verständlicher machen, sodass wir auch einfach kulturell noch mehr vom Buddhismus mitnehmen können. Ich danke dir vielmals, Tashi Delay.
Tashi Delay.
Und jetzt viel Spaß beim Kuchenbacken.
Dankeschön.
Bis dann.
Bis dann.